und herzlich willkommen zur zweiten Live-Ausgabe von Black FM, unserem Podcast, das aktuelle Themen zum Verein SK Sturm beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Wie schon in der ersten Live-Sendung mit Sportdirektor Günter Kreisel sind wir auch heute wieder in der Scherbe in Graz zu Gast. Ein herzliches Danke an die Crew der Scherbe. Wir sind auch wieder live auf Sturm TV. Hallo an allen, an alle vor den Bildschirmen. Und nicht zuletzt ein herzliches Hallo an alle von euch, die ihr den Weg in die Scherbe gefunden habt. Ihr habt vor Ort heute die Chance, im Anschluss an die Sendung die ein oder andere Frage zu stellen. Und wenn ihr von zu Hause mitdiskutieren wollt, dann geht das via Twitter unter dem Hashtag BFMT oder auf der offiziellen Facebook-Seite des SK Sturm als Kommentar unter den Beiträgen. Zunächst möchte ich unseren heutigen Gast begrüßen. Seine Spielerkarriere endete mit 20. Lebensjahr aufgrund einer Verletzung. Seine Trainerausbildung startete beim FC Bayern als Nachwuchscoach. Er lernte auch während der Trainerausbildung dort Thorsten Fink kennen. Zusammen mit ihm hat er ein sehr erfolgreiches Trainergespann bei Ingolstadt zuerst gebildet. Und später war er auch mit ihm zusammen beim FC Basel, er war dann später auch alleiniger Coach bei Basel, war Meister und Cupsieger. Ab 2013 trainierte er die U19 des FC Bayern, war Nachwuchskoordinator und später Trainer der Bayern Amateure. Und nun ist er seit 01.01.2018 Trainer des SK Sturm. Wir freuen uns sehr, ihn bei Black FM begrüßen zu dürfen. Hallo Heiko Vogel.
Hallo, ich freue mich auch.
Und die Black FM Dreierkette in gewohnter Formation. Einerseits zu meiner Linken, Systemkritiker, 12 Meter Kolumnist auf 90minuten.at und Buchautor von 111 Gründe, den SK Sturm zu lieben, Jürgen Bucher. Hallo Jürgen.
Hallo, guten Abend.
Und zu meiner ganz Linken, unser Formationsexperte, Systemanalytiker, Audio- und Videochronologe Frank Wonisch.
Hallo Frank. Wunderschönen guten Abend.
Mein Name ist auch heute wieder Michael Pelitz und wir haben einiges vor. Zusammen mit Heiko Vogel wollen wir über seine ersten Wochen als Cheftrainer bei Sturm reden, über eine sehr gute Vorbereitungszeit, einen sehr holprigen Saisonstart, Dinge, die gut, die weniger gut gelaufen sind, den Kader und seine Qualitäten besprechen, auch einiges hinsichtlich Ballbesitzfußball, dem Paradigmenwechsel im System und was gemacht werden kann, um den SK Sturm wieder auf Bahn in die Spur zu bringen. Zur Info, wir haben uns vor der Sendung auf das Du geeinigt, also nicht schrecken, wir sind alle bei Du heute. In Anschluss habt ihr, wie gesagt, die Möglichkeit, die eine oder andere Frage zu stellen und, wie gesagt, Heiko Vogel muss um 20.30 Uhr weg. Also ihr müsst euch weg sein, ihr müsst euch beeilen mit euren Fragen. Black FM. Heiko, zuallererst ein großes Dankeschön, dass du ausgerechnet heute da bist, Faschingsdienstag, deine Heimat, das Rheinland, ist ja sozusagen vom Karnevalbrauchtum praktisch annektiert. Was die wenigsten wissen werden, er war ja im Rahmen des 21. Arosa Humor Festivals unter anderem mit Persönlichkeiten wie Sepp Blatter, das ist kein Witz, und Extremsportler Felix Baumgartner, das ist noch weniger Witz, für die Arosa Humorschaufel 2012 nominiert. Wie sehr schmerzt es dich, diese schlussendlich nicht bekommen zu haben, beziehungsweise dass du heute auf deine Faschingstracht verzichten musst?
Auf die Faschingstracht, muss ich sagen, verzichte ich gerne. Ich bezeichne mich da als Faschingsmuffel. Die verfehlte Auszeichnung, das ging tief rein. Ich habe da auch einige Zeit gebraucht, um aus diesem Loch wieder rauszukommen und bin froh, dass ich es geschafft habe.
Die Humorschaufel wird ja an Persönlichkeiten verliehen, die durch Humor und Hartnäckigkeit sich auszeichnen. Wie ist die Balance von Humor und Hartnäckigkeit bei Heiko Vogel?
Absolut in der Waage, glaube ich. Ich denke, in unserem Job brauchst du eine Hartnäckigkeit oder die vielleicht sogar ein bisschen negativ behaftet, wirklich eine Besessenheit. Man verliert ungern, man gewinnt sehr gerne. Aber ich glaube, alles Es ist ein Spiel, es bleibt ein Spiel und ein Spiel, Charakter ist auch immer ein bisschen von Humor geprägt. Ich finde, Humor für mich ist eine Waffe der Kommunikation. Entsprechend würde ich mich bezeichnen, dass ich diesbezüglich auch gerne kommuniziere, auch gerne mal mit einem Zwinkern und mit einem Lächeln, weil ich glaube, dass das eine Atmosphäre schafft, in der man gerne arbeitet. Und wenn man gerne arbeitet, dann macht es einem auch nichts aus, wenn man dann vielleicht 5 bis 10 Minuten länger auf dem Platz steht.
Mit 42 bist du ja im besten Fußballtraineralter. Wenn damals die Verletzung nicht gekommen wäre, wäre dein Weg möglicherweise ein komplett anderer gewesen. Du hast einmal gesagt, irgendwie ist mein bisheriges Leben eine Aneinanderreihung von Chancen. Ich fühle mich vom Schicksal geküsst und sage mir manchmal, Mensch, Vogel, es hätte auch beschissener laufen können. Wärst du jetzt trotzdem eigentlich lieber gerne länger Spieler gewesen, beziehungsweise anders gefragt, hat der Umstand, dass du früh Trainer wurdest und kein Spielerprofi warst, eher Vor- oder Nachteile gebracht?
Ja, das ist schwierig zu sagen, weil es alles im Konjunktiv, ob ich eine Spielerkarriere gemacht hätte, ich glaube, ich war gar nicht untalentiert, aber vielleicht nicht der Fleißigste. Ja, ich habe aber schnell gemerkt, Fußball ist für mich das Ein und Alles. Also ist für mich eine Riesensportart. Und es gibt nichts Schöneres im Sport als Fußball. Also muss ich ja irgendwas machen und sagen, dem Fußball verbunden zu bleiben. Und dann war für mich sehr schnell klar, dass ich Trainer sein will. Und als ich dann die Chance bekommen habe, bei Bayern in der Jugend zu arbeiten, war mit dem ersten Schritt auf dem Platz als Trainer, war klar, das ist das, was ich machen will. Ja, ich sehe das als großes Privileg, weil ich auch diesbezüglich mein Hobby zum Beruf gemacht habe. Also und wer das von sich behaupten kann, der ist vom Schicksal geküsst, gar kein Thema.
Mehmet Scholl hat 2015 gesagt, ich bin leidenschaftlich gern Trainer, aber ich akzeptiere die Bedingungen des Geschäfts zurzeit auch nicht. Das geht in die völlig falsche Richtung. Derzeit komme eine Trainerschwemme auf den Markt, immer der gleiche Typus, der alles gleich macht, als ich es machen würde. Die haben nie selbst oben gespielt, hat Scholl kritisiert, und auch keine Ahnung, wie ein Profi auf höchstem Niveau tickt. Bei denen ist Taktik das oberste Gebot, das sind Laptop-Trainer. Dazu habe ich ein Zitat noch dazu von Arrigo Sacchi gelesen, der meinte, um ein Jockey zu werden, muss man ja nicht als Pferd geboren sein. Wir haben in der Trainerdiskussion verschiedene Namen im Bestellungsprozess diskutiert und auch diese, die in diese Kategorie empfallen würden. Was macht Trainer der Generation Nagelsmann, Tedesco, Wolf oder Kofeld so interessant, Frank? Oder?
Okay. Ich vermute mal, der differenzierte Zugang, weil ich sehe ja zwischen anderen Trainertypen und denen, die du genannt hast, so eine Trennlinie in der Mitte, die irgendwo mit dem Alter zusammenhängen dürfte. Und irgendwann oberhalb dieser Alterslinie arbeiten die halt alle, wie sie arbeiten. Und drunter arbeiten die auch alle, wie sie arbeiten, nur halt zeitgeistiger. Mit anderen Mitteln, mit anderen sportwissenschaftlichen Erkenntnissen, mit geführten Lernen, mit einer anderen Betrachtung, was ein Fußballprofi ist und eben nicht eine fußballspielende Maschine, sondern ein Mensch, der auch gewissen Außenbedingungen unterliegt. Und die gehen halt an das Thema ganz anders heran. Und ich glaube, dass darin der Riesenunterschied liegt. Und dann kann ich es auch gut nachvollziehen, dass einer wie der Mehmet Scholl das schwer versteht.
Jürgen? Ich weiß gar nicht, ob man das festmachen muss, an ob jemand erfolgreicher Spieler war oder nicht. Es geht eher um den Zugang, den man dann hat, wenn man Trainer ist. Und ich glaube, da gibt es für beide Möglichkeiten und beide Varianten gute Beispiele, dass das nachher gut funktioniert.
Heiko, vielleicht noch?
Es ist alles gesagt.
Okay. zu welcher Trainergeneration würdest du dich zählen?
Das ist eine gute Frage. Eigentlich bin ich ja schon relativ lang Trainer, also würde ich mich schon ein bisschen Erfahrung habe ich auch. Ich sehe es als großes Glück an, dass ich wirklich auch nahezu alle Altersstufen durchlaufen konnte. Ja, ich habe bei den ganz Kleinen angefangen und da kriegt man was ganz anderes zurück, als es jetzt zum Beispiel bei einer Profimannschaft ist. Ich will alle Erfahrungen, die ich gemacht habe, nicht missen. Das war eine wunderschöne Zeit, die Kleinen. Ja, da ging es dann wirklich darum, bei Bayern München den Kleinen die Schuhe zu binden. Das war dann auch Teil meines Jobs und das hat man gern gemacht. Ja, man hat weinende Kinder gehabt, wenn verloren ist, wenn man einen 7 Meter verschossen hat und so weiter. Extremer Jubel, wenn was funktioniert hat. Ich denke, dass es so ein bisschen Fußball in Reinform ist bei den Kleinen und natürlich muss man sich dann den dem Markt stellen, und Fußball ist dann, je weiter es nach oben geht, absolut erfolgs- und ergebnisorientiert. Das hat auch, löst einen gewissen Kick aus, muss man ganz ehrlich sagen. Unter der Woche trainiert man, um am Wochenende zu beweisen, dass man es kann. Also hoffe ich, dass das auch noch kommt. Und insofern hat das alles, sind das Facetten eines Jobs, und ich habe das auch da das Glück gehabt, wirklich alles mitmachen zu dürfen. Ja, und
Du hast einmal gesagt, du hast ja für Bayern gearbeitet, Basel, Ingolstadt, und dich als Fußballromantiker bezeichnet. Findest du es romantisch, bei einem Verein wie Sturm zu arbeiten, beziehungsweise was heißt Fußballromantik für dich?
Ja, ich finde es romantisch, ja, und ich finde es auch überhaupt nicht negativ, ja, weil schlussendlich muss man doch damit beginnen, warum jeder den Zugang zum Fußball findet, ja, und das ist einfach als kleines Baby, wenn man es erstmal den Ball berührt hat. Da entsteht die ganz große Liebe, mit dem Objekt weiterzumachen. Ob das dann zum Schluss als Spieler mit einer Karriere endet, ob man als Trainer endet oder schlichtweg als Fan und begeisterter Anhänger des Sports. Es beginnt mit der ersten Berührung. Und das ist doch was Faszinierendes. Das finde ich, ich finde es romantisch, aber schlussendlich kann keiner was dagegen sagen. Und ich finde auch, Trainer bei Sturm Graz zu sein, habe ich mir ja ausgesucht. Auch ich konnte mir das vorstellen, das zu machen. Und deswegen auch, weil ich mit Sturm viel Tradition verbinde. Ich verbinde tolle Fans, eine Unterstützung, was ich jetzt auch im Spiel gegen Wolfsberg gesehen habe. Ja, 90 Minuten ging es da für die Kurve, uns anzufeuern. Das ist nicht selbstverständlich bei dem Spielverlauf auch. Und das ist aber auch ein Grund, warum ich sehr gerne hier bin.
Du hast auch einmal gesagt,
alles gesagt habe,
die, das ist ja Wahnsinn. Die Mentalität des FC Bayern erlaube keine Aussetzer. Daraus habe sich eine gewisse Siegermentalität entwickelt. Jetzt bist du bei einem weit kleineren Verein, das Umfeld ist trotzdem sehr heterogen. Du kennst den Sturm seit ein paar Wochen. Was glaubst du, wie viele Aussetzer erlaubt die Mentalität des SK Sturm?
Muss ich antworten, oder?
Wir können helfen.
ich hoffe erlaubt, mehr so viele.
Sie erlaubt wahrscheinlich mehr Aussetzer als beim FC Bayern, aber das Problem ist, wie du wahrscheinlich schon mitgekriegt hast, das Umfeld geht schnell in eine gewisse Richtung. Man braucht nur zweimal verlieren, und das sind die, vor allem die sozialen Medien, schon ziemlich aggressiv drauf, und das geht relativ schnell in die andere Richtung. Also viele Aussetzer erlaubt wahrscheinlich kein Fußballverein, der was auf sich hält.
Ja, das, irgendwo ist es ja auch, ist es ja systemimmanent. Das ist ja völlig okay. Ich meine, das ist auch ein Teil, dass Fußball so attraktiv ist weltweit, dass jeder gerne am Wochenende seine Mannschaft gewinnen sieht und dann ab und zu häufiger halt mitverlieren muss. Das ist einfach so. Und insofern sehe ich das auch als part of the game, dass man dann auch kritische Töne äußert. Die sind ja auch angebracht, ja. Wir haben jetzt zweimal gespielt, zweimal nicht das gebracht, was ich mir auch vorgestellt habe, was sich die Mannschaft definitiv nicht vorgestellt hat. Und insofern ist es doch auch klar, dass da kritische Töne auftreten dürfen. Was ich aber zur Mentalität von Bayern München oder generell von großen Teams ist einfach so, dass die einen anderen Umgang mit Gewinnen hat, ja. Die sind es schlichtweg gewohnt zu gewinnen. Und die setzen sich mit Niederlagen nicht auseinander. Das heißt, wenn man mal ein 1-0 bekommt, dann, mei, wir sind Bayern München, wir sind Real Madrid, wir sind Manchester United, Manchester City, wir gewinnen noch. Das ist auch ein Teil ihrer Tradition, ja. Und ich hoffe, dass wir zurück in die Spur finden und dann, dass wir uns auch daran gewöhnen zum Gewinnen.
Frank.
Ja, ich könnte jetzt den Heiko zitieren und sagen, es ist alles gesagt, das ist aber nicht so mein Ding. Außerdem habe ich mal was aufgeschrieben. Was ich nicht oft mache. Ich habe die ganze unnötige Aufregung im, wie immer, völlig nervösen Umfeld von Sturm Graz diesmal eigentlich gar nicht so verstanden, weil wer hier im Raum oder sonst wo unsere Jahresschlusssendung im letzten Jahr gehört hat, der kann uns jetzt prophetische Züge andichten, weil wir haben diesen Start quasi prophezeit. Ne? Wir haben gesagt, Mattersburg im Februar, geschissener geht's gar nicht, erfolgreichen Trainer austauschen, anderer Trainer kommt, Mannschaft ist gut gelaufen, alles ist gut gegangen. Du kannst gar keinen schlechteren Start vor dem Start haben als genau dieses Spiel. Und es ist genau das passiert, was wir gesagt haben, in Mattersburg verlierst 1-0. Und die Aufregung nach Mattersburg habe ich gar nicht verstanden, weil das kann passieren, und in Mattersburg werden noch viele Mannschaften 1-0 verlieren. Jetzt hat gerade irgendwer zu Hause 0-3 gegen Mattersburg verloren, und auch darauf hätte, glaube ich, niemand getippt. Also so viel mal zum ersten Spiel. Die Aufregung nach dem zweiten Spiel kann ich ein Stück weit mehr nachvollziehen. Die nach dem ersten verstehe ich gar nicht.
Du hast mal meinen nächsten Punkt vorweggenommen, aber es ist in Ordnung.
Entschuldigung.
Im Trainingslager war es eben so, dass man gegen sehr hochkarätige Gegner wirklich gut gespielt hat und auch gewonnen hat, verdient gewonnen hat. Und da war man eigentlich frohen Mutes, dass das Werk jetzt schon wirklich gut läuft. Wir haben, der Frank hat es eben vorweggenommen, wir waren eben auch Zweckspessimisten und haben die Optionen durchgespielt, was kann passieren, wenn es ganz deppert läuft. Und es ist eben dieses Worst Case irgendwie ein bisschen eingetreten, gegen Mattersburg verloren, gegen den WRC unter Druck gestanden. Jetzt kommt Rapid, dann kommt Salzburg und dann hast du noch das super dankbare Cup bloß daheim gegen Wimpassing, wo du eigentlich nur verlieren kannst. Nach der Mattersburg-Niederlage meintest du, du wärst überhaupt jetzt nicht beunruhigt. Nach dem Spiel gegen den WRC hast du gesagt, man muss das jetzt einmal genau analysieren, das einmal setzen lassen und dann vielleicht schauen, die eine oder andere Umstellung vorzunehmen. Merkst du jetzt ganz subjektiv für dich, dass eine gewisse Unruhe in dir herrscht oder im Verein herrscht, oder ist das generell überhaupt kein Problem im Moment noch?
Ich habe nach dem Wolfsberger AC-Spiel vor allem eins gesagt, dass ich zu 100% die Verantwortung übernehme für alles, was passiert ist. Für eine sehr gelungene Vorbereitung, aber auch für die ersten beiden Spiele, die beide mit 0-1 verloren gingen. Ich bin eigentlich sehr ruhig. Ja, ich bin unruhig oder schlecht gelaunt, weil ich verloren habe. Aber das ist unabhängig von der Situation jetzt. Ich bin generell ein sehr, sehr schlechter Verlierer. Und aber was meine Sache, was um es hochtrabend zu sagen, die Philosophie angeht, bin ich absolut ruhig und weiß, dass das ein Prozess ist. Ich habe das Privileg genossen, mich lange mit der Sache auseinandersetzen zu können, bis ich dann am 4.1. das erste Training geleitet habe. Ich habe es vorhin im Vorfeld ja kurz mal erwähnt, dass ich dann am 2. Januar gesagt habe, komm, zieh dein Ding durch, mit allem drum und dran, wohlwissend, dass es auch genau so beginnen kann, wie es jetzt begonnen hat. Ein Prozess geht nicht von heute auf morgen und auch nicht von heute auf übermorgen. Das dauert einfach Zeit. Und die Zeit gebe ich vor allem der Mannschaft, weil ich die Mannschaft tagtäglich sehe, wie sie trainiert, wie sie versucht umzusetzen. Und die ersten zwei Spiele sind ganz klar ein Produkt dessen, dass die Mannschaft es im Trainer sehr, sehr recht machen wollte. Und zwar mit allem. Und dann ist der Kopf nicht so frei. Und gewisse Tugenden, die Basistugenden sind, gingen dann verloren, weil man einfach so viel beschäftigt war. Hey, der Trainer hat das und das von uns verlangt. Sie wollten es mir recht machen. Deswegen bin ich auch stelle ich mich voll vor die Mannschaft und sage, das Produkt, was man jetzt gesehen hat, ist das Produkt, das sie es mir recht machen wollten.
Jürgen, merkst du jetzt eine gewisse unangenehme Unruhe im Verein, oder?
Naja, wenn der Trainer ruhig ist, immer die eine Sache. Das Umfeld ist eher nicht so leicht ruhig, wie der Trainer vielleicht ruhig ist. Jetzt ist natürlich der Punkt, wo sie die ersten Fragen zu stellen beginnen. Warum diese Spiele so gelaufen sind oder warum man auch so aufgetreten ist in den ersten Spielen, wenn man die Präsentation von dir in Erinnerung ruft, hat der Günther Kreisel gesagt, es ist so mehr oder weniger das erste Ziel, dieses Level zu halten, das man hatte im Herbst, und dass man dann an die Weiterentwicklung geht. Und es ist halt schon so, dass dann plötzlich in Mattersburg was ganz anderes am Feld stand, als man es im Herbst noch gesehen hat. Und dann in Wolfsburg eigentlich wieder, gegen Wolfsburg wieder was anderes am Feld gestanden ist. Und die Frage, die sie mir stellt, vielleicht auch vielen Leuten stellt, ist, warum hat man gleich so radikal irgendwie den ganzen Zugang geändert? Warum ist das plötzlich ganz anders und warum macht man gleich einen kompletten Bruch im System? Dass das nicht gleich funktioniert, ist für mich fast logisch eigentlich.
Ich sehe es nicht ganz so, dass es ein kompletter Bruch ist, ja, weil ich glaube, dass ich die Spiele, die ich gesehen habe unter Frankos Regie, da waren ein paar Spieler dabei, die spielerisch wirklich exzellent waren. Und ich sage jetzt in meiner Mannschaft nicht, spielt Fehlpässe, spielt bitte zum Gegner, gewinnt keine Zweikämpfe. Also es gibt da, so groß ist der Umbruch nicht. Ja. Es geht, es ist auch nie eine Frage des Systems. Ja. Ein Pass, den ich von A nach B spiele, hat in keinster Weise mit irgendeinem System zu tun. Ja. Das aber ist einfach eine technische Anforderung. Und die Jungs können das, ich wiederhole es nochmal, aber sie sind mit anderen Dingen beschäftigt und dafür nehme ich die Verantwortung.
Aber woran liegen die Unforced Errors, von denen du immer sprichst nach den Spielen bis jetzt? Ist das einfach nur, weil da plötzlich der Wurm drin ist, oder worauf fußt das? Und es ist schon so, dass der SK Sturm einen anderen Fußball gespielt hat im Herbst, das kann man jetzt nicht so vom Tisch wischen.
Okay, dann lassen wir es. Nein, ich weiß ja, was du damit sagen willst. Andere Fußball heißt, dass wir vielleicht ein bisschen höher stehen, dass wir ein bisschen mehr Engagement gegen den Ball betreiben wollen. Gar kein Thema, gebe ich dir völlig recht. Unforced Errors haben was damit zu tun, wenn ich das technische Vermögen, das die Spieler haben, nicht abrufe, hat es damit zu tun, dass sie mit anderen Dingen beschäftigt sind. Sie haben den Kopf nicht frei für die Technik. Und das ist einfach die Sache, dass wir viele Dinge versucht haben zu automatisieren. Und automatisieren ist ein Prozess, der mit Einschleifen verbunden ist und der dauert einfach Zeit. Und der ist anfällig gegen Widerstände von außen, weil es einfach noch nicht virtuos vorhanden ist, sondern es ist rudimentär erst vorhanden und das dauert einfach Zeit. Und ich gebe den Spielern die Zeit. Ich glaube auch, dass das von Spiel zu Spiel besser wird und dass wir in der Vorbereitung Gegner wie Basel oder Dynamo Kiew auch wirklich beherrscht haben und auch verdient gewonnen haben, zeigt ja, dass das Potenzial vorhanden ist, aber es ist halt noch nicht dauerhaft abrufbar.
Aber dein Statement sagt jetzt schon, dass doch sehr viel verändert wurde, weil Automatismen gab es ja, die funktioniert haben. Und jetzt braucht es wieder Automatismen. Das heißt, man hat sehr viel verändert, damit die greifen. Das heißt schon starke Veränderung.
Nein, keine starken Veränderungen, bloß meine Automatismen. Und das sind zwei Prozesse in einem. Der eine Prozess ist, dass sie was gewohnt sind, was aus der Zeit vor mir. Und das andere ist, was jetzt kommt. Das heißt, ich muss die Automatismen, die da sind, die vielleicht ein bisschen anders sind, von denen abweichen, rausbringen und meine erstmal reinbringen. Das sind zwei Prozesse in einem und es kostet einfach Zeit. Und warum? Ganz einfach, weil ich versuche, immer authentisch zu bleiben. Wenn ich irgendeinen Trainer spielen will, und der ich nicht bin, wenn ich einen Fußball spielen will, für den ich nicht stehe, merkt das die Mannschaft sofort und dann bin ich nicht mehr authentisch und dann bin ich auch völlig überflüssig.
Das heißt aber schon, dass du eine gewisse Idee hast von Fußball, die du auch umsetzen willst.
Das hoffe ich doch.
Auf die Gefahr hin, lästig zu sein, hast du das Wort situationselastisch geprägt bei deiner Präsentation, das, wo gesagt wurde, du willst auch nicht stur sein und dich an die Gegebenheiten in Graz anpassen. Inwiefern passt das zusammen? Seinen eigenen Weg durchsetzen? Wie einfach ist das eigentlich, den eigenen Weg durchzusetzen, sich zu gleicher Wahl an was anzupassen, was eigentlich gut funktioniert hat?
Gut, eigener Weg durchsetzen klingt ein bisschen hart. Ich würde es anders formulieren. Ich versuche, mir treu zu bleiben.
Ich wollte eigentlich wissen, ob du dich irgendwie...
Entschuldigung.
Nein, ist vollkommen in Ordnung.
Vor der Zwiesprache. Ist es auch irgendwie ein bisschen akkordiert mit Günter Kreisel irgendwie in gewisser Form? Also so Paradigmenwechsel, Systemwechsel oder hast du da wirklich komplett freie Hand?
Ich spüre eine freie Hand, ja. Okay.
Unter Franco Foda haben wir im letzten eineinhalb Jahren doch beobachten können, dass er sich systemisch sehr, sehr gewandelt hat, sehr variabel agierte, hat oft eben auf Ballbesitz verzichtet und war natürlich dann auch erfolgreich damit. Gegen Mattersburg hatten wir, glaube ich, über 70% Ballbesitz. Schüsse aufs Tor gab es kaum. Ähnlich, also Ballbesitz hatte man weniger gegen den WRC, aber auch keine Schüsse aufs Tor oder kaum Torraumaktionen. Vor allem im letzten, im Kreativen hat es ein bisschen gemangelt und im letzten Angriffsdrittel ist eigentlich nicht viel passiert. Man hat dann oft mit ungewohnt hohen Bällen auch versucht, irgendwie nach vorne zu kommen. Bevor wir jetzt nun auf die Spieler ein bisschen mehr eingehen und die Problemzonen, die sich eröffnet haben, habt ihr den Eindruck generell, dass wir für diese Dominanz, die Heiko spielen will, das richtige Spielermaterial haben? Frank?
Ich wollte gerade sagen, das geht wahrscheinlich an mich. Ich habe es im Vorgespräch schon angekündigt, wenn er sich angepatzt fühlt, soll er mir umschupfen. Ja, ich habe es vor Jahren schon gesagt und ich werde dabei bleiben. Ich kann es mir halt nicht vorstellen, dass du als Sturm Graz Ballbesitzfußball spielen kannst. Und ich habe das schon mal in einer Sendung erklärt und ich bleibe bei meiner Meinung und mich konnte noch keiner umstimmen. Ich glaube, dass du für Ballbesitzfußball spezielle Spielertypen brauchst mit einem gewissen technischen Set, mit einem spielerischen Set, mit einem taktischen Verständnis. Sehr, sehr allgemein und rundum ausgebildete Spieler. Vor allem sehr pressingresistent mit einem super Passspiel, glaube ich. Und die müssen das Possession Play, die Idee, wo sie am Feld zu sein haben, wirklich verinnerlicht haben. Solche Spieler sind in Österreich, wie wir alle wissen, rar und teuer. Und rar ist das eine und teuer haben wir halt das Problem Rapid, Austria und Salzburg, die uns grundsätzlich immer overpowern können bei der Gage. Und deshalb bin ich ja der Meinung, dass es als Sturm wahnsinnig schwierig ist, an österreichische Spieler mit solchen mit einem solchen Skillset ranzukommen, weil du eben die drei anderen hast, die immer viel mehr Geld haben werden als du. Und dann ist die Frage, kann ich an die Kicker rankommen? Ich müsste halt dann mit ganz vielen Legionären arbeiten. Das ist irgendwann auch nicht mehr so toll. Das ist das eine. Und dann kommt für mich noch das zweite, dass halt Ballbesitzfußball, wie der Heiko richtig gesagt hat, aus meiner Sicht da extreme Entwicklung braucht. Weil das ja nicht nur das Verstehen einer anderen Automatismen am Feld ist, sondern das braucht ja auch, zumindest in meinem Verständnis, und jetzt mache ich mir einfach einen Schupfer. Ja, genau. braucht in meinem Verständnis eine andere Bewegungsfitness, weil die Bewegungsabläufe und die sportlichen, motorischen Dinge, die am Feld notwendig sind, ganz andere sind wie bei dem Fußball, den wir unter dem alten Trainer noch gespielt haben. Das war ganz was anderes. Die Wege werden andere, das Tempo ist ein anderes, ich muss andere Arten von Bewegungen durchführen, auch als Mannschaft. Und das ist eine andere Art der Belastung und auch die muss ich an menschlichen Körper ranführen, weil der menschliche Körper ist nicht additiv belastbar, das geht nicht, ich muss irgendeine Belastung wegnehmen, um eine neue hinzutun. Und darum glaube ich, dass das die Argumente sind, warum ich, jetzt habe ich lang geredet und bin gleich ruhig, der Meinung bin, dass Ballbesitzfußball einmal grundsätzlich von der Konzeption des Vereins Sturm Graz für uns wirtschaftlich schwer darstellbar ist, weil ich glaube, dass man das, Fredl Tatascher, over Spielermaterial uns nicht leisten können, und das Thema Ballbesitzfußball, wenn ich spielen will, halt echt auch ein sehr langwieriges Fitnesskonzept braucht, glaube ich.
Und ich wusste, dass Fredl Tatter gestorben ist.
Wir sitzen im Keller, Jürgen.
Jürgen, willst du noch was sagen dazu?
Nein, ich wollte nur erklären, dass der Frank sagen wollte, er glaubt, das funktioniert nicht.
So kam es bei mir auch rüber.
Heiko, hast du noch was dazu zu sagen?
Also erst ein paar muss ich sagen, die Ausführung, Chapeau.
Der nächste Co-Trainer, Frank Wonisch.
Also, bin ich mal ausgestanden.
Ich mache mir Gedanken. Also vieles absolut richtig, aber ich habe einen ganz festen Glauben und da unterscheidet sich es eben. Ich glaube, dass es eben möglich ist. Ich glaube, dass man Spieler was beibringen kann. Gar kein Thema, welches Level man erreicht. Ja, wir reden jetzt nicht unvermessen. Ja, eine Mannschaft wie Barcelona, die kostet 700 Millionen, Bayern München 600 Millionen, Man City, die kaufen für eine halbe Milliarde ein. Das ist vermessen und verwegen. Gar kein Thema. Aber darum geht's nicht. Ich glaube, dass man es trotzdem schaffen kann. Und das braucht Zeit. Viele Dinge, die du gesagt hast, sind richtig. Das ist ein Trainingsprozess, weil viele Dinge eben darauf ausgerichtet sein müssen. Eben Fitness. Verändert sich, gar kein Thema. Pass und Laufwege verändert sich, gar kein Thema. Die Belastung, die mentale Belastung nimmt zu, gar kein Thema. Und ich glaube aber, dass das die Spieler können, bis zu einem gewissen Grad.
Magst du? Ich höre die Worte, noch fehlt mir der Glaube. aber ich lasse mich ja gern davon überzeugen, dass es funktioniert. An die Lernfähigkeit der Spieler glaube ich auch. Aber mein Punkt ist ja nur der, ich muss dann natürlich auch als Verein diesen Schalter in meiner Politik, wie ich mit Spielern umgehe, natürlich auch umlegen. Weil was für mich eine Folgefrage aus dem Ganzen wäre, ist ja, wenn du es jetzt schaffst, im Frühjahr die Mannschaft aus den Automatismen des Vorgängertrainers rauszukriegen, die Automatismen, die du gerne hättest, besser reinzukriegen, die andere Positionierung am Feld reinzukriegen, das Höherstehen reinzukriegen und wenn ihr es gemeinsam auch hinkriegt, an der Fitness jetzt, wo wir in der Vollbelastung stehen, keine Ahnung, wie das geht, so zu drehen, dass die Mannschaft das auch länger kann, was sie tun muss, nämlich viel kürzere Wege, aber in einem viel höheren Tempo dauerhaft gehen, über ganz lange Zeit und nicht in der 60. Minute dunkelblau umfällt. Wenn das alles geht, ist ja super, aber ich sehe halt da das nächste Thema, wenn ich aus diesem trainierten Team dann wichtige Positionen rausnehme und wir kommen zu dem Thema Transfer nachher eh noch, da können wir noch drüber reden, dann habe ich ja eine ähnliche Aufgabe im Frühsommer dann wieder. Wir haben zwar lange Vorbereitung, weil ein großes Turnier ist, aber ich habe eine ähnliche Aufgabe dann ja wieder. Und jetzt glaube ich, dass halt in ein so komplexes System ist es in meiner Wahrnehmung zumindest noch ein Stück schwieriger, dann wieder ein neues Puzzlestück oder mehrere einzubauen, um dann wieder auf dieses hohe Maß an kollektivem Verständnis des Spiels zu kommen. Und das ist für mich so ein bisschen der Punkt. Wenn ich eben nicht mit dem dicken Taschel die Spieler zahlen kann, ist es in Österreich halt wahnsinnig schwierig, einen Spieler über drei Saisonen wirklich auch zu halten und darüber hinaus vielleicht noch einmal zu halten, wenn ich ihn gern halten würde. Das ist so nur mein Ding. Aber
gebe ich dir zu 100% recht. Ja, das wird auch, das wird aber immer so sein. Ich glaube, egal, sobald Sturm eine gute Saison spielt, werden die besten Spieler den Verein verlassen. Das ist einfach so. Unabhängig jetzt, welches System, welche Spielanlage gespielt wird. Das ist, das müssen wir, damit müssen wir uns auseinandersetzen. Das ist einfach so, den Preis, den wir zahlen, wenn man erfolgreich ist.
Aber die Frage, die sich mir dabei stellt, ist das irgendwie als Szenario besprochen worden, dass man das jetzt umbaut, dass man eben diese ganzen besprochenen Dinge jetzt versucht irgendwie hinzukriegen? Wurde besprochen im Vorgespräch mit dem Günther oder in diesem ganzen Prozess der Trainerbestellung, dass man das in Kauf nimmt, dass das jetzt sein kann, dass diese frühe Saison in die Binsen geht, mehr oder weniger, und man das dann über den Sommer versucht tatsächlich zu etablieren? Oder ist das jetzt doch eher so, dass man einen gewissen Bringdruck bald hat?
Einen Bringdruck hat man immer. Ja, aber den macht man sich auch vor allem selbst, weil man jedes Spiel gewinnen will. Das ist mal gar kein Thema, ob das alles so besprochen worden ist. Ins Detail, es waren sehr viele, sehr intensive Gespräche mit Günther. Und Günther hat, muss ich sagen, die Trainersuche auf eine sehr breite Basis gestellt, was seine Inhalte anging, was ich sehr, sehr gut fand. Und natürlich sind Dinge auch so besprochen worden. Aber wir sind jetzt nicht in Klausur gegangen und haben gesagt, so, was machen wir, wenn wir die ersten beiden Spiele verlieren? Weil ich dann sofort gesagt habe, das ist nicht mein Ziel, jetzt ist es passiert. Jetzt muss man halt cool bleiben, nicht zweifeln, sondern weiter hart arbeiten.
Kann funktionierender Ballbesitzfußball an einzelnen Spielern, jetzt weiß ich nicht, Peter Schul hat zum Beispiel die letzte Partie gefehlt, Thorsten Röcher war im ganzen Frühjahr bis jetzt nicht verfügbar, Brighton Nwonji kommt jetzt, oder Jakob Janscher vielleicht mit Spielpraxis, kann der dieses ganze System aufrichten, so richtig? Oder kann ein einzelner Spieler einen richtigen Unterschied in so einem Komplex machen?
Ja, ich denke schon, dass das möglich ist. Jetzt Peter Schull ist unglaublich ballsicher. Und wenn ich weiß, da ist jemand, dem kann ich die Kugel geben, da ist die Kugel gut aufgehoben, dann gibt er mit seiner Sicherheit anderen auch wieder mehr Sicherheit. Also ich würde dennoch steht kein Spieler über dem Kollektiv. Das ist einfach schlichtweg nicht möglich. Aber natürlich sind Mannschaften geprägt durch Spieler, die einfach das Ding den Unterschied dann ausmachen.
Also ich glaube, gerade in der jetzigen Situation, die nicht so schlimm ist, wie alle glauben, kann einfach mal ein Spieler in einem Spiel, das vielleicht nicht super rennt, mit einer guten Aktion auch ein Stück weit einen Unterschied machen. Weil wo ich mir ziemlich sicher bin, ist, wenn du in einem dieser beiden verkorksten Spiele oder in dem einen verkorksten Spiel in Führung gehst, dann läuft's auch ein Stück weit anders. Ne? Jetzt kann man sagen, gut, wir waren nicht so viel in der Box, also mit Führung wäre schwer gewesen, aber egal. Wenn du in Führung gehst, dann kann das auch anders laufen und dann geht, wie wir auch wissen, immer ein Ruck durch die Mannschaft. Und gerade da kann natürlich einer wie der Schulpeter mit einmal umdrehen, Hintern aus sich halten und einen tödlichen Pass spielen. Das kann schon funktionieren und darum kann er schon wichtig sein, glaube ich.
Jürgen, noch irgendwas dazu, oder?
Nein.
Wir kommen schon zu den Problemzonen. Es war ja nicht alles schlecht, vor allem die Vorbereitung war wirklich sehr erfreulich. Jetzt außer, dass man jeweils ein Tor weniger geschossen hat als die Gegner. Was hat deiner Meinung nach in den ersten beiden Spielen jetzt wirklich im Detail so gar nicht geklappt? Und hat es Aspekte gegeben, die du eigentlich trotzdem ganz gut gefunden hast?
Der erste Aspekt ist mal, dass die Mannschaft schon versucht hat, es so umzusetzen. Ja, und die Ballbesitzzahlen sind immer so, ich rede nicht gerne drüber, aber sie sind da, wo man sie haben will. Das passt schon mal, aber das ist ja für mich nicht, es reicht ja nicht. Ballbesitzfußball ist auch für mich das falsche Wort, ja, weil normalerweise will man ja ein Torfußball spielen, ja. Also das Ballbesitz reicht nicht. Ballbesitz soll ja die Basis sein, um dann ein Tor zu erzielen. Und das haben wir einfach schlichtweg schlecht gemacht, ja. Mir bringt 80% Ballbesitz 0,0, wenn ich nie auf die Kiste schieße. Ja? Und das sind dann, um da hinzukommen, gibt's Flanken, um vielleicht Danny Allard zu füttern. Es gibt nochmal Schüsse aus der zweiten Reihe. Es gibt 1-gegen-1 Situationen, die waren durchaus gegen Mattersburg vorhanden, aber die haben wir dann nicht gesucht. Und da gibt's noch unglaublich viel Verbesserungspotenzial, ja. Aber ich glaube, dass das nochmals keine Frage der Qualität ist, sondern in erster Linie das ein Stück weit ein Mentalitätsmangel war, ja, dass man sich nicht zugetraut hat.
Jürgen.
Woher kommt das? Das ist die Frage, die du hast gesagt, dass du das im Training nie so erlebt hast. Ich glaube nach WRC oder Mattersburg, ich weiß nicht genau. Die Testspiele waren gut, die Vorbereitung war angeblich hervorragend. Wo ist das Loch? wo fehlt es am Transfer, das in den Wettkampf zu bringen? Das ist, was ist da die mentale Komponente und woher kommt die? Das ist ja für Außenstehende oft schwer zu beurteilen, dass die Mannschaft dann plötzlich so am Platz steht wie in Mattersburg und noch mehr beim WRC. Woher kommt diese mentale Brücke, die man offenbar nicht überqueren kann?
Ja, ich glaube, es geht eben immer um einen Schmelzpunkt. Ja? Und Schmelzpunkt heißt für mich, dann leisten und Leistung zeigen, wenn es zählt. Ja, und Vorbereitung, alles schön gut. Das Einzige, was man aus einer gut gelungenen Vorbereitung mitnimmt, ist Selbstbewusstsein fürs erste Spiel. Den Transfer haben sie wahrlich nicht geschafft. Und dann muss man das auch da, muss ich mich in erster Linie fragen, warum haben sie das nicht geschafft? Nicht immer die Schuld bei den Spielern suchen, sondern ich als Trainer bin derjenige, der sich da hinterfragen muss. Und ich denke, warum sowas passiert ist, Vorbereitung ist, da ist ja noch alles schön gut. Wenn man verliert, verliert man halt. Wenn man gewinnt, gewinnt man halt. Interessiert nicht wirklich. Aber dann, wenn es zählt, interessiert es. Und das ist macht im Kopf dann einfach vielleicht eine Barriere. Oder die Schranke geht hoch und man paced durch. Wir haben es jetzt zweimal die Schranke runter und haben das, was wir in den Trainingswochen, auch in der Vorbereitung gezeigt haben, nicht im Spiel nur ansatzweise umsetzen können. Hätte man das gemacht, würde ich jetzt hier mit einem tollen Gefühl sitzen.
Mir ist aufgefallen in diesen Spielen, dass auch die Laufarbeit eigentlich sehr mangelhaft war oft, was dazu auch geführt hat, dass das eigene Pressing dann gar nicht funktioniert hat. Du hast es jetzt eh schon ein bisschen angesprochen, die Gründe suchend irgendwie. Kann es das Team, braucht es einfach noch viel länger, dass das Team umsetzen kann? Oder ist da irgendwie ein Unverständnis drinnen? Oder an was liegt das?
Es gibt ja im Film Last Samurai gibt es eine Szene, wo der japanische Meister zu ihm dann zu viel Bedenken. Und Tom Cruise sagt, was? Zu viel Bedenken. Und es ging darum, wenn ich Leistung bringen will und das Optimum an Leistung bringen will und ich beschäftige mich zu sehr zu leisten, dann kann ich meine Qualität nicht ausspielen. Und ich denke, dass sie zu viel bedenken. Und die Laufleistung kann deswegen, ich glaube nicht, und das weiß ich, dass sie nicht wollten. Sie konnten schlichtweg nicht. Weil sie einfach gehemmt waren, weil Nachdenken hemmt.
Sind die Spieler dazu positionsgebunden und Angst, dass sie die Position verlassen und dann vielleicht das System dann total kippen?
Nein, ganz im Gegenteil. Sie denken zu viel über ihre Position nach und vergessen dann einfach die Basistugend. Hey, im Moment wäre es angebracht, einfach nur zu jagen, um den Ball wiederzubekommen.
Aber ist das, weil der Trainer neu ist und weil das System neu ist, weil der Tabellenführer müsste ja eigentlich diese Bedenken nicht haben. Weil der Herbst war ja dann offenbar ohne Bedenken, weil da hat es ja immer wieder funktioniert. Ist das dann tatsächlich ist die Veränderung das, was die Bedenken auslöst? Ich stelle mir irgendwie vor, dass man eigentlich mit breiter Brust aus einer Vorbereitung kommen muss und dann sich denkt, okay, wir machen das jetzt einfach weiter. Wir spielen das, was wir können und wir spielen das jetzt vielleicht neu, aber offenbar ist die Veränderung doch ein Auslöser für das, dass es nicht mehr so geht. Muss so sein.
Nein, muss so nicht sein, weil ich kann mich zurück erinnern an das letzte Heimspiel im alten Jahr. Da führt man, glaube ich, nach 12 Minuten 2-0 gegen St. Pölten. Ich saß schön gemütlich vor dem Fernseher und denke, das geht wieder in die Richtung Admira, 5-1, 6-1 und auf einmal steht es 2-2. Also es sind ja auch da schon Muster da gewesen, wo man sagen konnte, wie ist das jetzt möglich, dass ich ein so sicher geglaubtes Spiel eigentlich durch aus der Hand gebe, noch gegen einen Gegner, den ich eigentlich auf dem Papier beherrschen muss. Also denke ich nicht, dass es immer nur mit dem Trainerwechsel, Systemwechsel, Philosophiewechsel zu verbinden ist, sondern es gibt was Überdauerndes und das ist naturell und im Naturell verankert und das ist durch Prozesse ja erst sehr, sehr langwierig auszumerzen.
Aber da war ja die Veränderung schon bekannt, oder? Da hat es ja schon begonnen, dass man wusste, jetzt ändert sich was, es kommt jetzt eine neue Zeit. Die Frage, auf die ich hinaus will, ist, ich glaube, dass diese Veränderung die Unsicherheit auslöst. Dass das der einzige Grund ist. Wurscht, was man verändert.
Gut, das ist, bin ich, glaube ich, der falsche Ansprechpartner, aber das kann man mit Sicherheit so sehen. Aber ich denke, da muss man in die Köpfe der Spieler schauen können. Das kann ich leider nicht. Aber das ist definitiv könnte das eine Möglichkeit sein.
Frank, zum Thema Systemwechsel habe ich immer noch was rausgesucht, weil ich über den Themenblock auch nachgedacht habe und ich habe was Interessantes gefunden. Ich habe nämlich überlegt, ob mir irgendwo Mannschaften einfallen, die ganz gut gestanden sind, dann einen Trainerwechsel hatten, der jetzt so mittelnotwendig war, und dann in der Performance auf ein neues System getrimmt wurden und dann von Anfang an super funktioniert haben. Und habe ich nicht so viel gefunden. Was ich aber schon gefunden habe, sind sehr interessante Beispiele für gut gestanden, Systemwechsel, es wird holprig und wird dann besser. Und zwar Beispiele, die wir alle kennen, weil ich habe ein paar Unbekannte auch gefunden, aber die bringen ja nichts. Ich habe gefunden den AS Monaco 2015-16, Leo Jardim ist da gekommen. Die waren, wie der Trainerwechsel war, nicht wirklich schlecht und dann ist eine echte Dürreperiode gekommen. Bis zur 11. Runde ist da gar nichts gegangen, also so richtig gar nichts. Und dann hat das System zum Greifen bekommen. Und den Rest der Story kennen wir, weil die sind nämlich danach dann Meister geworden in Frankreich. Und noch einer hat so eine ähnliche Startstory gehabt und das habe ich nicht gewusst, das war Zufall, dass ich es gefunden habe. Und zwar der liebe Diego Simeone 2011-12 bei Atletico Madrid, der hat auf Platz 6 übernommen und musste den internationalen Startplatz retten. Also da ist auf 6 der Trainer ausgetauscht worden, weil internationaler Startplatz in Gefahr. Und im letzten Drittel der Meisterschaft ist er gekommen und hat in 4 Spielen ist gar nichts gegangen. Und zwar so richtig gar nichts, weil der hat auch umgekrempelt und zwar auf das, was er halt spielen lässt, auf diesen Henkerfußball. Und hat dann auch ein bisschen profitiert von 3 Umfallern in der Konkurrenz und hat aber noch die Euroleague geschafft. Und was dann im nächsten Jahr in der Euroleague passiert ist und danach dann in der Champions League und so, wissen wir auch alle. Also das ist das, was ich meine. Also es gibt schon ganz viele Beispiele, wo Mannschaften auf guten Plätzen übernommen worden sind, dann in ein neues System gedrückt, gepresst oder forciert wurden und die haben dann alle so ihre Probleme gehabt und da auf einem anderen Spielermaterialniveau, jetzt habe ich es nochmal gesagt, als wir das vielleicht zur Verfügung haben.
Jetzt muss ich nochmal kurz auf diese Fehlpass-Geschichte eingehen. Also vor allem gegen Mattersburg ist das sehr, sehr stark aufgefallen. Das war natürlich auch, Mannschaften wissen natürlich, wie sie gegen uns spielen müssen. Aggressives Pressing der Mattersburger. Und wir haben dann oft damit reagiert, dass wir mit hohen Bällen versucht haben, das Mittelfeld zu überbrücken. War auch die Frage unserer Kollegen von Sturmnetz. Ist das eine bewusste Variante auch, eine bewusste Möglichkeit oder ist das so gar nicht im Konzept?
Ich verbiete es nicht. Also ich will ja, also ich habe das mega aggressive Pressing von Mattersburg habe ich jetzt so nicht gesehen, dass die, ich meine, ich habe den Trainer gehört, der hat perfekt eingestellt. Ja, ich habe das Spiel dann auch nochmal analysiert. Wir waren schlichtweg nicht in der Lage, die Freiräume, die uns Mattersburg sehr großzügig gegeben hat, auszunutzen, fertig aus. Und das ist für mich einfach im Stressfaktor zu suchen, den die Spieler in dem Moment gehabt haben und sie waren nicht frei genug, um zu sehen, dass da eigentlich genau das, was wir uns vorgenommen haben, war so vorhanden und die langen Bälle waren gegen Mattersburg die, dass ich auf eine Seite gelockt habe und konnte mit einem langen Ball diagonal unsere offensiven Außenbahnen Husbeck und Schmerbeck in Szene setzen. Das hat auch funktioniert. Und gegen Wolfsberg war es zum Schluss dann so, die langen Bälle, weil wir ein bisschen Zeitdruck hatten, um das Ergebnis noch zu korrigieren. Und das Schönste an einem langen Ball ist, wenn er nicht abgeschossen wird von der Drohne oder so, dann kommt er meistens da an, wo man ihn hinhaben will. Und da ist er dann schnell dort, wo es dann Richtung gegnerisches Tor geht.
Wie geht man eigentlich mit dem Problemfeld, also wir haben das jetzt ein bisschen auch so diskutiert, Problemfeld Innenverteidigung um. Warum jetzt konkret zum Beispiel, also auch von Sturmnetz gekommen, spielt Lukas Spendlhofer zurzeit noch überhaupt keine Rolle?
Ganz einfach, weil er nicht fit ist. Also in dem Sinn fit. Er ist angeschlagen und ist deswegen nicht einsatzfähig.
Okay, also es ist noch ein Zitat, habe ich nämlich so ausgesucht. Man sollte als Trainer nicht den Fehler machen, nur den Spieler zu sehen. Bevor ich einen Spieler sehe, sehe ich den Menschen.
Das ist ein schönes Zitat.
Schönes Zitat, aber hat damit nichts zu tun.
Nein, null.
Okay, also nicht, dass der Christian Schulz ein sehr sympathischer Mensch ist und deswegen immer spielt.
Der Christian Schulz ist mein Kapitän.
Okay, gut, das ist eine klare Aussage. Zwecks auch wieder ein Zitat. Unpopuläre Entscheidungen zu treffen ist Teil meines Jobs, hast du mal gesagt. Hast du in Graz schon mal eine unpopuläre Entscheidung treffen müssen?
Schon zweimal, ja.
Okay, können wir eine wissen davon?
Ihr könnt beide wissen. Das ist immer die Mannschaftsaufstellung zum jeweiligen Punktspiel.
Okay. Okay, ist gut. Weiß.
War dann der Janscher von Beginn an eine populäre Entscheidung?
Nee.
Warum war die Entscheidung?
Weil ich die Fähigkeiten von Janschi für mein Spiel gewinnen wollte.
Und warum hat es nicht funktioniert?
Das lag nicht an Janschi.
Sondern?
An mehreren
Faktoren. Können wir das ausführen?
Können wir?
Jetzt?
Ja. Warum hat es nicht funktioniert? Ja, ein Spieler allein kann kollektiv nicht retten. Wir haben großzügige Probleme gehabt gegen Wolfsberg und entsprechend ist dann Janschi dann noch nicht so zum Zuge gekommen. Und ganz klar ist Janschi noch lange nicht bei 100%, aber ich stand jetzt vor der Wahl, trainieren wir jetzt bis 2020, bis man der Meinung ist, jetzt ist er auf 100%, oder wirft man ihn ins kalte Wasser, weil nämlich Training ist das eine und das zeigt die Vorbereitung und dann die Punktspielphase und Wettkampf ist das andere. Und Wettkampfhärte kriegt man einfach, wie das Wort schon sagt, ausschließlich im Wettkampf und nicht im Training. Deswegen war eine Überlegung, natürlich im ersten Heimspiel gegen Wolfsberg, war uns schon vom Spielplan her so, dass wir mehr Ballbesitz haben, häufig offensive Aktionen haben können. Und da ist natürlich Janschi mit seinen Qualitäten unbestritten. Ja, und dann, ich habe gehofft, dass er 50, 60 Minuten durchhält. Und das hat er ja auch gemacht. Und jetzt hat er die schon mal abgespult.
Wer war das genau? Das war der Daniel Beichert, der hat gesagt, heute, ich glaube, Kleine Zeitung.at ist das gestanden, ich glaube, insgesamt hat Heiko Vogel da weder dem Spieler noch sich selbst irgendeinen Gefallen getan. Jakob ist insgesamt noch nicht so weit, das hat man gesehen. Das ist viel besser für einen Spieler, der Rhythmus braucht, ihn behutsam aufzubauen und ihm am Anfang weniger Minuten zuzutrauen. Das war definitiv vorschnell gehandelt, das ist meine Einschätzung.
Also, ja, dann ist an ihm ein Supertrainer verloren gegangen.
Okay, gut. Jetzt Fragen, Jürgen, zum Kader oder irgendwas Systemisches, Positionsbezogenes, personelle Fragen vielleicht dann, Heiko?
Ja, viele, sehr viele. Die Hauptfrage, die sich stellt, ist ja jetzt nicht unbedingt positionsbezogen. Wenn der Spendelhofer nicht fit ist, kann er nicht spielen. Ja. Das ist irgendwie so, okay, da kann man jetzt wenig drauf sagen, weil wir sind da nicht dabei, wir können das nicht beurteilen, wir sollten das auch nicht beurteilen. Die andere Geschichte ist halt die Frage, die sich jeder stellt, was macht man jetzt? Also wie ist der Zugang? Wie geht man ins Rapidspiel? Was macht man, damit man da plötzlich den Turnaround schafft? Weil es ist ja so, dass irgendwas muss man sich ja überlegen, offenbar.
Ja, ich überlege mir vieles, ja, aber jetzt Rapid ist eine ganz andere Ausgangssituation. Erstens mal muss man sich die Tabelle anschauen. Wir haben das ganz große Glück, beschissen zu spielen und nichts zu verlieren, außer zwei Spiele. Weil nämlich es ist zum Glück so, dass Rapid auch nur einen Punkt ergattern konnte und somit haben wir Stand jetzt, ja, und wir reden über eine Megakrise, unfassbar, sind Tabellenzweiter, haben 9 Punkte Vorsprung und ich denke, wir sollten die Abteilung zumachen, so wie das. Ich kann mit so apokalyptischen Darstellungen nur wenig anfangen. Ich glaube, dass der Druck auch bei Rapid vor allem jetzt ist. Ja. Erstens haben sie ein Heimspiel. Ich denke, dass da der ein oder andere Zuschauer im Stadion sein wird. Und sie haben die große Möglichkeit zu verkürzen. Und wenn sie das nicht schaffen, ist der Druck noch mehr bei ihnen. Also spielen jetzt zwei Mannschaften, die vielleicht nicht von Selbstbewusstsein gesegnet sind. Und ich glaube aber, dass der größere Druck bei Rapid liegt, weil sie müssen und wir dürfen.
Frank, hast du noch irgendwas, was du dir zusammen gesponnen hast zu Hause?
Das kann ich nicht alles erzählen. Mhm. Mich quält seit Mattersburg eine Frage, die mich dann beim WRC nicht gehört hat, weil dann hat es anders ausgeschaut. Aber nach Mattersburg hat sich in meinem Kopf die Idee verfestigt, hat Heiko Vogel ganz lang bei der Feldeinteilung von Pep Guardiola zugeschaut. Weil mich hätte das, was in Mattersburg am Feld gestanden ist und das, was dort versucht wurde, vor allem mit den Bewegungen der Außenverteidiger nach innen, abgesehen von dem, was der Sechser getan hat, das habe ich nicht verstanden, hat mich das ein Stück weit an Guardiola erinnert. Und jetzt mache ich mich wieder auf einen Schupfer gefasst. Ist es so oder interpretiere ich das ganz falsch oder sind da Aspekte drinnen oder habe ich jetzt ein Geheimnis verraten und werde deshalb erschossen?
Nein, mit Sicherheit sind da Ansätze drin, ja, und eines habe ich nicht verstanden, warum der Sechser, das kam...
Ich habe die Bewegung des Sechsers nach hinten, also Marisic ist ja gern nach hinten zwischen die zwei, ja, Innenverteidiger zurückgekippt Und das, was ich im Guardiola-Spiel dann irgendwann einmal gesehen habe, ist, dass der Sechser das eben tunlichst nicht getan hat, um den beiden Innenverteidigern vorne eine Anspielstation in diesem Halbraum mehr anzubieten und den Sechser weiter vorzustellen, weil das die gegnerischen Stürmer dann meistens daran gehindert hat, die Innenverteidiger anzupressen, dass er die mit wegzieht, um denen noch ein bisschen Platz zu machen. Und wenn die Außenverteidiger weit genug reinziehen, der Flachpass auf den Flügel frei wird. Das ist jetzt die, okay, ein bisschen Fischer, aber so habe ich das halt für mich bei Guardiola gesehen und mich hätte die Idee Mattersburg ein bisschen daran erinnert.
Ja, gar nicht so schlecht, nein. Die Sache mit den Außenverteidigern ist doch ganz klar. Wenn ich die Außenverteidiger nach innen ziehe, heißt das ja nicht, dass sie innen bleiben. Ja, sie dürfen dann sich nach außen bewegen, sie dürfen da stehen bleiben. Wenn ich frei stehe, brauche ich mich nicht mehr bewegen. Wenn ich aber sehe, sie ist jemand da, dann muss ich mich bewegen, um wieder frei zu stehen. Warum nach innen? Ganz einfach, weil man einen Konter, wenn man bei Ballverlusten versucht, man den Konter zu unterbinden. Das haben wir aber auch einfach schlichtweg schlecht gemacht, weil wenn ich Unforced Errors habe, bin ich immer in einem ungeordneten Zustand. Dadurch, dass die Außenverteidiger nach innen ziehen sollen, habe ich eine kompakte Mitte. Und das ist das Schöne in dem Sport, egal wo ich hingehe, das Tor steht immer in der Mitte, nie an der Eckfahne. Und deswegen versuche ich dadurch das Zentrum qua Position kompakt zu halten. Warum Dagi zwischen die Innenverteidiger? Weil Mattersburg mit zwei Stürmern uns angelaufen hat und ich immer in der letzten Linie 3-2 spielen will.
Ich würde das Pro-Seminar gerne beenden, weil du hast vorher gesagt, dass du gegen Rapid eine andere Voraussetzung siehst und deswegen glaubst, dass das besser laufen kann. Man kann natürlich das halb volle und das halb leere Glas immer sehen. Es ist schon so, natürlich haben wir wenig verloren, weil die anderen auch alle schlecht waren. Trotzdem war so ein bisschen das Mitschwingen vor dieser Frühjahrssaison, man könnte eigentlich ein bisschen um den Titel mitspielen. Das Thema hat sich wohl erledigt, weil die Punkte Rückstand auf Salzburg sind wahrscheinlich zu viel. Wahrscheinlich wäre es auch vermessen, das tatsächlich zu glauben, aber es wäre halt spannend gewesen, zumindest nach den ersten paar Runden noch ein bisschen dran zu bleiben. Trotzdem, wie man die Mannschaft gesehen hat gegen WRC vor allem, ich kann mir schwer vorstellen, wie man da plötzlich ganz was anderes sehen könnte gegen Rapid, die wie gesagt auch unter Druck sind und da alles reinwerfen werden, aber ich sehe das irgendwie nicht so euphorisch, dass man da sagt, okay, das ist eine andere Voraussetzung, das wird jetzt schon wieder irgendwie gehen. Ich frage mich irgendwie trotzdem, was ist die Ansage, die man macht intern, um zu symbolisieren, das geht jetzt wieder?
Ja, die Frage ist völlig berechtigt, aber das, was ich der Mannschaft sage, sage ich dann auch wirklich der Mannschaft.
Okay, noch zur Kadersituation. Es stehen ja bei einigen Spielern Vertragsverhandlungen an mit Günter Kreisel. Bei der PK zur Präsentation von Jakob Jantscher und Bright Adam Wonji hat der Sportdirektor gesagt, dass es noch keinen Erfolg bei den Vertragsverhandlungen gegeben hat. Also das betrifft jetzt sicher Hierländer, Potsmann, Scheusengeier und Maresic. Glaubt ihr, jetzt die Situation mit den Verträgen in Betracht ziehend, glaubt ihr, dass diese Vertragsgeschichte irgendwie Unruhe ins Gefüge SK Sturm bringt?
Es gab mal einen Cheftrainer bei Sturm Graz, der hat gesagt, moderne Fußballer sind wie hochgezüchtete Rennpferde. Und wer schon mal mit einem hochgezüchteten Rennpferd versucht hat, 3 Meter spazieren zu gehen, der weiß, wie die reagieren. Also ich, kurz ja, ich glaube, das kann schon ein Problem sein, weil was Kreisel, glaube ich, im Dezember mal gesagt hat, und das ist halte ich für sehr, sehr richtig, was jetzt mal wichtig wäre, wäre, dass einer von den Genannten, die ja alle momentan als Leistungsträger angesehen werden, sich einmal committet und sagt, okay, passt, Busstingel, ich bleib da. Ich glaube, das wird auch einmal ein Signal an die Mannschaft aussenden und da kann jetzt ein Sportdirektor ein Stück weit wahrscheinlich auch irgendwann nichts mehr dafür und da kann auch ein Trainer nichts dafür und ein Trainerteam und auch die restliche Mannschaft nicht, wenn da ein Paar halt forciert durch ihre Manager oder Server, keine Ahnung, ist mir auch wurscht, halt noch immer zocken. Und zwar zocken bei dem Verein, der ihnen die Chance gegeben hat, aus dem Schatten wieder ein bisschen mehr ins Licht zu rücken. Das ist das Fußballbusiness. Okay, aber ich nehme mir heraus zu sagen, ich muss das nicht gut finden, sondern ich kann das Verhalten von Spielern und Managern auch ganz einfach scheiße finden. Und an der Situation sind wir angekommen. Ich finde es nicht lustig. Die sollen halt gleich sagen, nein, es wird nichts mehr, weil dann kann der Günter Kreisel auch was anderes tun. Aber dieses Bälle in der Luft halten ist halt echt kacke.
Nein, das hat er ja dann mit dem Jakob Jantscher, der was anderes
gemacht. Ja, er hat dann reagiert und hat jetzt einen geholt, aber das kommuniziert ja an das restliche Team auch wieder was. Mhm. Ne? Und das kannst du jetzt wieder positiv oder negativ auslegen.
Genau, deswegen ist die Frage gekommen.
Ich glaube, da schwenkt halt die Stimmung so hin und her. Und ich glaube schon, dass die Stimmung dadurch beeinflusst werden kann. Das glaube ich sofort.
Aber vielleicht bleibt ja der eine oder andere, wenn wir so weiterspielen. Also kann ja sein. Aber nee. Nichtsdestotrotz ist es ja...
Da ist eine Taktik dahinter, ich verstehe.
Nichtsdestotrotz ist es so, dass du, glaube ich, gesagt hast, dass der Kader und seine Qualität einer der Hauptgründe waren, warum du zu Sturm gekommen bist, weil du gesehen hast, mit dieser Mannschaft kann man was bewegen. Wie sieht man das dann, wenn man... Es muss ja wahnsinnig schwierig sein, wenn man sieht, dass der Stamm der Mannschaft, mehr oder weniger die Leistungsträger, 4, 5 wahrscheinlich, wo 3 höchstwahrscheinlich nicht bleiben werden. Wie denkt man da vor? Oder gibt es da jetzt schon Gespräche, wie man das abfängt? Oder wartet man ab und überlegt sich das dann? Das ist ja irgendwie keine einfache Situation, weil der Kader könnte tatsächlich im Sommer, ab Sommer, ein ganz anderer sein. Also ich glaube, das könnte dann das ganze Problem nur potenzieren, das wir jetzt da haben.
Ja, es sind jetzt 2 Fragen, die ich beantworten muss. Erstens mal beeinflusst das alltägliche Geschäft. Ich meine, schlussendlich muss jeder Spieler selbst wissen, ob er sich dadurch beeinflussen lässt oder nicht. Ja, gar kein Thema. Es ist ein schwieriges Konstrukt geworden. Es gibt den Verein auf der anderen Seite, dann den Berater, dann den Spieler und alle müssen sich irgendwie finden. Und trotz allem, da könnt ihr mich gerne korrigieren, habe ich es mit erwachsenen Menschen zu tun. Ja, und die können ja dann auch sagen, ich will jetzt oder ich will jetzt nicht. Ich halte es als Trainer so und ich glaube, das ist nur fair, wenn ich jetzt einem Spieler sage, pass auf, ich plane nicht mehr mit dir, dann ist das eine Message, die völlig beschissen ist, aber völlig fair. Ja, weil es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres als hinhalten und taktieren, weil wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, dann teile die bitte mit, weil das einfach dem Spieler die Chance gibt, sich dann umzuschauen. Ja, also das ist schon mal das eine. Das muss aber aus moralischer Vorstellung jeder selbst wissen, wie er es hält. Ich habe damit immer nur gute Erfahrungen gemacht, dass ich immer konkret sage, so und so, ich plane nicht mit dir, auch wenn es unbequem oder unpopulär ist. Es ist die Situation, wie sie ist und sie ist im Moment, lässt sie sich nicht anders darstellen. Da müssen wir auch das Beste draus machen. Mich persönlich interessiert das jetzt eher peripher oder tertiär, dass ich sage, unterschreibt er nicht, weil mich interessiert jetzt das nächste Spiel gegen Rapid.
Gut, ich glaube, ich schließe da gleich an, weil sonst wären wir zu lang mit der Sendung und ihr wollt ja auch noch 1, 2 Fragen stellen. Wir haben das Rapid-Thema jetzt schon angesprochen, 0 Punkte aus 2 Spielen. Glücklicherweise punkten die Verfolger der Verfolger mehr als Rapid. Die Rapid-Fans schaffen es relativ glass im Moment, den Verein mit Ausschreitungen und Homophobie-Themen zu beschäftigen. Hilft uns, glaube ich, ganz, ganz gut weiter. Dennoch ist es ein heißes Pflaster, Hütteldorf. Sturm war in letzter Zeit in Hütteldorf eigentlich im Unterfranco Foda jetzt relativ erfolgreich. Was kann man jetzt konkret wirklich tun, um diese Trendwende jetzt in diesem nächsten Spiel zu schaffen?
Ja, das habe ich jetzt aber schon ein paar Mal gesagt, was ich versuche. Und letztlich bleibe ich bei dem letzten Satz, den ich dazu gesagt habe. Das, was ich glaube, was hilfreich ist, sage ich nicht hier, sondern der Mannschaft als erstes.
Okay, aber die mehr Räume helfen schon, die man gegen Rapid und Salzburg wahrscheinlich haben wird.
Also mit Sicherheit ist es ein anderes Spiel. Also gebe ich dir vollkommen recht. Ich erwarte jetzt Rapid nicht derart defensiv, wie es jetzt Mattersburg oder Wolfsburg war. Also das macht's könnte auch im Konjunktiv bei adäquater Präzision ein Vorteil sein, dass man wirklich Räume vorfindet, die man dann auch besser, weil eben leichter nutzen kann.
Mhm. Franki fragt, das ist jetzt die letzte Frage, in der Hoffnung, dass Sturm alles jetzt so umsetzt, wie sich das der Heiko Vogel vorstellt. Natürlich, dass wir wünschen uns das auch natürlich. Was glaubst du oder was glaubt ihr, wie wird das schwarz-weiße Drehbuch der nächsten paar Wochen ausschauen?
Drehbuchfrage. In unser aller Sinne hoffentlich spannend und nicht trist. Ich will es positiv sehen und kann mir vorstellen, dass es funktioniert. Das mit dem Rapid hat auch Druck zu Hause, das ist sicher richtig. Und die haben, glaube ich, wie du richtig sagst, noch ein paar andere Baustellen gerade. Das kann schon sein, dass du gegen Rapid die Situation ein bisschen verbessern kannst, könnte ich mir gut vorstellen, dass es funktioniert. Warum sollen die plötzlich ins Laufen kommen? So super haben die jetzt auch nicht gespielt. Und man muss ja auch so sehen, wenn du in Hütteldorf mit einem X nach Hause fährst, ist auch nichts passiert und der Abstand ist gleich geblieben. Also jetzt nicht, dass das Ziel ist, aber, ne? Und dann bist du schon mal wirklich gefestigt gegen die Salzburger. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, wenn man gegen die nicht gewinnt, ist die Welt auch noch nicht untergegangen, weil das die vorhin wegspielen, daran sollten wir uns jetzt eh schon gewöhnt haben. Und danach sieht die Auslosung auch wieder ein bisschen anders aus. Also ich glaube, das wird schon ein bisschen, also ich glaube, ein bisschen Berg- und Talfahrt wird schon bleiben, fürchte ich. Aber das ist ja spannend, oder? So ein bisschen himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, passt super zu Sturm Graz.
Jürgen? Ich glaube, es ist einfach. Es ist zwar nicht sehr analytisch, aber ich glaube, wir brauchen einfach einen Glückssieg.
Okay. Heiko, was sind deine Einschätzungen für die nächsten Wochen?
Ich nehme auch Hoffnungen. Ich nehme auch den Glückssieg. Ja, also gar kein Thema.
Okay, wie gesagt, ich frage jetzt nur, machen wir das jetzt mit der Frage, mit den Fragen jetzt innerhalb der Sendung noch oder machen wir das, machen wir die Fragen im Anschluss? Sehr gut, also ihr müsst noch da sitzen bleiben. T-Shirts haben wir jetzt schon eins an, aber ich habe es da unten, wir haben diese T-Shirts, dieses schulmäßig zum Beispiel oder die Kirche im Dorf lassen, haben wir nach wie vor bei uns im, ich sage es jetzt ganz leise, redbubble.com Shop. Alle möglichen Designs, kauft vielleicht ein T-Shirt, ihr unterstützt uns, dass wir diese Art der Sendung, Frank, du willst was sagen?
Ja, ich würde nur sagen, das ist die Kirche im Dorf, ist ja noch, hat ja noch mit dem alten Trainer zu tun. Es ist ein Shirt für den neuen Trainer in Konzeption und wird das Frühjahr noch erscheinen. Ne? Also nur so. Ja.
Darf ich verraten, was draufsteht? Nein, gell?
Nein. Ja, um Gottes Willen. Nein,
besser nicht. Na. Wenn er rausfindet, wer es macht, ist gut.
Also ein herzliches Danke an die Aufnahmeleitung, Redaktion und Technik im Personalunion, den Chefcoach von Black FM, den wunderbaren Martin Meyer, an den Reglern, die Scherbe für den tollen Rahmen, wie immer das Team von Sturm TV, an alle Zuseherinnen und Zuseher daheim und hier in der Scherbe, unseren Podcast-Hörern, die übermorgen vielleicht die Sendung bekommen, wenn der Martin schnell ist. Und natürlich ein herzliches Dankeschön an Heiko Vogel fürs Dasein. Das war sehr interessant.
Danke auch.
Ich muss jetzt fertig abmoderieren, gell?
Uns nicht?
Na doch, danke Jürgen, dass du da warst. Wir möchten euch weiter noch ganz herzlich einladen. Lasst uns eure Meinung zu den angesprochenen Themen wissen. Postet eure Kommentare auf blackfm.at, auf unserer Facebook-Seite. Erzählt allen, dass es uns gibt und macht auch Vorschläge, was wir die nächste Zeit diskutieren können und vor allem auch, wen wir einladen. Wir wünschen euch je nachdem einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend. Auf alle Fälle bis bald bei Black FM. Black FM.